Ja, das war so dann zu Hause die Situation. Das hat mich aber jetzt zum Beispiel mit dem Spritzen oder im Alltag gar nicht eingeschränkt als Schwester. Es war ja so, ja, wir machen das alles so, wie man das halt normalerweise auch macht. Und wenn irgendwas passiert, passiert's. Da muss man halt ein bisschen mehr drauf achten. Arztbesuche, Krankenhausbesuche waren natürlich noch was anderes. Also die Praxis war natürlich irgendwie so dann ein zweites Zuhause. Das hat sich nach einer Zeit auch normal angefühlt. Aber während der Heimkörperzeit war das Krankenhaus für mich irgendwie also nicht so ein schöner Ort.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten zuletzt ein Gespräch mit deiner Schwester. Sie ist ja Geschwisterkind, so haben wir es genannt. Also, ich sag mal, Schwester einer Betroffenen, die regelmäßig Blutungen hat und an einer Blutgerinnungsstörung leidet. Dann hatten wir einen Podcast über Konduktorinnen. Und heute haben wir einen Podcast mit einem Geschwisterkind und Konduktorin.
Genau, nämlich beides zusammen. Und eine betroffene Konduktorin, heute nennen wir sie ja nicht mehr so, heute heißen sie ja Girls and Women with Bleeding Disorders, heißt Kinder und Frauen mit einer Gerinnungsstörung. Mhm. Und dazu begrüße ich ganz herzlich June. Hallo.
Hallo.
Hallo June.
Hallo.
Du bist selbst Konduktorin, ja. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Wir würden aber ganz gern mal so über deine Eindrücke reden, wie du es als sogenanntes Geschwisterkind empfunden hast. Also dein Bruder ist Betroffener, ja. Hat eine Hämophilie und du bist älter und hast so diesen ganzen Werdegang ja miterlebt, zum einen. Zum anderen hattest du aber auch eine Position innerhalb dieser Familie. Als das diagnostiziert wurde bei deinem Bruder, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, schon. Ich weiß, dass wir im Krankenhaus waren und dann ja die Untersuchung stattgefunden hat. Und dann rauskam, dass er hämophil ist. Und ich wusste am Anfang gar nicht so richtig, was das bedeutet. Aber bei uns in der Familie sind ja schon recht viele betroffen. Und deswegen war es jetzt für mich nicht so ungewöhnlich. Und was das so wirklich bedeutet hat, habe ich dann erst gemerkt, als er angefangen hat zu krabbeln und zu laufen. Und dazu muss ich vielleicht einmal direkt sagen, dass ich in der Zeitspanne auch eigentlich ein richtig dolles Schuldgefühl hatte, weil die Prophylaxe meines Bruders quasi mit einem Unfall angefangen hat, dem ich beteiligt war, weil ich unaufmerksam war, mir einen Pullover umgezogen habe und in der Zeit ist er vom Bett gefallen.
Okay.
Und ja, hat dann die erste Prophylaxe bekommen und daraufhin auch den Hemmkörper entwickelt. Deswegen war mein Start als Geschwisterkind eher mit Schuldgefühlen belastet.
Okay, aber wie alt warst du zu diesem Zeitpunkt?
Ich war 10 Jahre alt.
Okay, gut. Also ich glaube aber, dass man von einer 10-Jährigen jetzt nicht unbedingt erwarten kann, dass sie 100% auf ihren kleinen Bruder aufpasst. Insofern,
das wird's auch nicht.
Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das einiges in einem bewegt.
Ja.
Und es ist ja so, wenn ein Bruder oder eine Schwester, wenn man einen Bruder und eine Schwester bekommt, dann ist man dann auf einmal nicht mehr Einzelkind, sondern da sind auf einmal zwei in der Familie und so diese komplette Aufmerksamkeit, die einem selbst gegolten hat, ist dann auf zwei verteilt. Hat sich das dann nochmal mit der Diagnose verändert?
Das ist tatsächlich eher nicht so. Also ich habe mir auch immer einen Bruder gewünscht, ganz explizit keine Schwester. Deswegen habe ich mich da total drüber gefreut und ja, am Anfang war das auch gar kein Thema und ich habe mich jetzt auch nie irgendwie wie ein Schattenkind oder so gefühlt mit der Diagnose. Also es gar nicht, hat sich nichts verändert.
Du hast die gleiche Aufmerksamkeit von deinen Eltern bekommen, ne?
Ja, das war auch mit einer der größten Sorgen meiner Mama, dass ich mich benachteiligt fühle oder sich generell einer bevorzugt oder benachteiligt fühlt, aber das war gar nicht so.
Ja, das war ja auch bei dem Podcast, den wir mit deiner Schwester geführt haben, so, ne? Dass die Eltern da eine ganz entscheidende Rolle spielen, damit es eben nicht zu solchen Situationen kommt. Jetzt Hemmkörper bedeutet natürlich eine intensive Betreuung.
Ja.
Sowohl sicherlich durch die Eltern, aber auch durch das Behandlungszentrum. Warst du da immer dabei gewesen?
Ja, größtenteils eigentlich schon.
Ja.
Aber weil das auch mein Wunsch war, also ich meine, als Geschwisterkind kann man sich ja entweder dafür entscheiden, da so gut wie möglich rausgehalten zu werden oder eben nicht. Für mich war es einfacher, da so ein bisschen teilzuhaben an dem Ganzen. Und ja, wenn irgendwie abends ein Vorfall war und wir noch zu Frau Dr. Halimi fahren mussten, dann wollte ich auch eigentlich immer mit dabei sein. Ja.
Da warst du eigentlich immer dabei, muss ich sagen. Sie war eigentlich immer ein stetiger Begleiter und das war eigentlich auch ganz angenehm, zu sehen, weil sie eben als gesamte Familie tatsächlich immer dabei waren. Also sich eigentlich keiner rausgenommen hat, weder Mama, Papa, sondern es waren alle immer eigentlich dabei, muss ich sagen. Das war sehr angenehm zu sehen. Was mir allerdings doch oft aufgefallen ist, dass du dabei warst, dich viel beiseite gesetzt hast und dir deine eigenen Gedanken gemacht hast, aber wenig dazu gesagt hast. Du hast in deinem Kopf spielte sich ganz viel ab. Du warst im Raum drin, das hat man oft gesehen, und es spielte sich ganz viel ab in deinem Kopf. Da würden wir gerne mal hören und ja, was ging denn da so in deinem Kopf? Und ich glaube, du weißt, so bestimmte Situationen weißt du auch noch, glaube ich.
Ja, also ich habe mir nie gedacht, dass mein Bruder mehr Aufmerksamkeit bekommt oder, also egal ob krankheitsbedingt oder nicht, so war das nie. Ich habe mich halt schon immer gefragt, warum er das abbekommen hat und warum wir dann damit so leben müssen, warum man ein bisschen mehr aufpassen muss und ja, so sensibilisiert wird dafür. Aber jetzt so im Nachhinein finde ich, dass so das Verhältnis zwischen meinem Bruder mir schon ein bisschen gestärkt hat, weil ich natürlich mehr aufgepasst habe, aber mit ein bisschen mehr Leichtigkeit auch an die ganze Sache gegangen bin als Eltern zum Beispiel. Ich hatte auch nochmal andere Sorgen. Zum Beispiel, wenn wir mit meinem Bruder gespielt haben und ja irgendwo runterspringen wollte, dann habe ich nicht wie ein Erwachsener vielleicht mit so ein bisschen mehr Weitsicht gesagt, oh nein, Jay, deine Sprunggelenke oder willst du das wirklich machen, sondern ihn angefeuert und gesagt, spring. Und alles, was danach kam, kam danach und so war das dann. Ja, das war so dann zu Hause die Situation. Das hat mich aber jetzt zum Beispiel mit dem Spritzen oder im Alltag gar nicht eingeschränkt als Schwester. Es war ja so, ja, wir machen das alles so, wie man das halt normalerweise auch macht. Und wenn irgendwas passiert, passiert's. Da muss man halt ein bisschen mehr drauf achten. Arztbesuche, Krankenhausbesuche waren natürlich noch was anderes. Also die Praxis war natürlich irgendwie so dann ein zweites Zuhause. Das hat sich nach einer Zeit auch normal angefühlt. Aber während der Hemmkörperzeit war das Krankenhaus für mich irgendwie, also nicht so ein schöner Ort. Ich weiß immer noch, wir haben immer an dieser Lok vorne gespielt und ja, nee, eigentlich da war ich nicht so gern. Da war ich ganz froh, als das vorbei war, weil das auch nochmal eine Ausnahmesituation war. Aber auch die Praxis und das Spritzen und ja, die Leute, die so gespritzt haben, waren halt irgendwie wie so zweite Familie, zweites Zuhause.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Ihnen ein, ja, wie Sie schon gesagt hat, ein zweites Zuhause zu bieten und Ihnen auch nicht zu zeigen, dass hier alles dramatisch ist, sondern dass das eben ein normaler Vorgang ist, den wir versucht haben, in den Alltag so gut es geht einzubinden und versucht haben, auch so frei, wie es irgendwie geht, auch mit den Zeiten spielen zu können. Klar, die Hemmkörpertherapie jetzt nicht, aber haben versucht, ihnen auch andere Zeiten und andere Zeiten hier auch in der Praxis anzubieten. Eben nicht zu bestimmten Zeiten, wo man sagt, die Arbeit muss ausfallen oder, sondern wir haben auch Zeiten außerhalb der Sprechstunde angeboten, weil wir gesehen haben, sonst fällt es eben raus und es zerstört eben auch tatsächlich auch viele Strukturen in der Familie.
Sieht dein Bruder das Verhältnis zu dir genauso wie du zu ihm?
Ja, da haben wir uns letztens noch drüber unterhalten, weil sich das ja dadurch, dass ich jetzt auch spritze, ja so ein bisschen gekehrt hat. Aber also wir finden schon und auch unsere Eltern, dass man natürlich nicht dankbar für die Erkrankung ist, wenn man natürlich gerne gesund wäre, aber dass die Erfahrungen, die man dadurch gemacht hat, vor allem auch als Geschwister, einen doch schon gestärkt haben. Und auch obwohl das mein kleiner Bruder war, ich so mit den Jahren doch schon auch immer sehr stolz darauf war, wie er sich so entwickelt hat, trotz der Erkrankung oder vielleicht auch gerade aufgrund der Erkrankung. Und er das, glaube ich, ähnlich sieht. Also so wie ich dann früher für ihn da war, zum Beispiel beim Händchenhalten, beim Spritzen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert in ihn selbst spritzen, was ich auch irgendwie einen großen Vertrauensbeweis finde von ihm aus. So, er achtet aber auch auf mich und es war jetzt nie so, dass mein Bruder irgendwie das ausgenutzt hat, dass er da vielleicht ein paar Vorteile zwischendurch mal durch die Erkrankung gar nicht oder Vorwürfe gemacht hat, zum Beispiel als das mit dem Unfall ganz am Anfang der Therapie war. Also ist gar nicht deswegen.
Das heißt, du spritzt deinen Bruder auch?
Ja, wir haben das vor ein paar Jahren angefangen, dass ich ihn auch gespritzt habe und das war manchmal ganz gut, weil es mal ein bisschen Abwechslung war von Mama und Papa oder wenn er keine Lust hat, sich selbst zu spritzen und ich dann gerade zu Hause war, habe ich das schon übernommen.
Ja. Was war der Auslöser? Was war der Grund?
Ich glaube, es war so, dass er sich einmal nicht geschafft hat, selbst zu spritzen und mich gefragt hatte und auch erst ein bisschen gezögert hat, weil ich hatte ihn halt vorher noch nie gespritzt. Und ja, so ein bisschen mit sich gerungen hat, aber dann doch gesagt hat, okay, probier mal. Und das hat dann gut geklappt. Mhm. Und irgendwie waren wir beide sehr entspannt und wir haben es noch ein paar Mal wiederholt.
Okay. Ja, ja, sehr cool.
Ja, das ist gut. Und das ist halt dieses so Teilhaben an dem Ganzen, finde ich. Also, wenn man kleiner ist, dann vielleicht dabei zu sein und ja, Händchen zu halten. Und wenn man größer ist, das so auf andere Art und Weise zu begleiten.
Hm. Ja. Das heißt, die Erkrankung hat eigentlich keinen Keil zwischen euch getrieben, sondern euch eher enger zusammengeführt und eine sowieso gesunde Familienstruktur noch gestärkt.
Ja. Genau, und ich glaube, sie sind so aufgrund dessen, weil es die Erkrankung auch gibt, ich glaube nicht nur, sie hat sie eher stark gemacht miteinander und auch der Zusammenhalt hat nochmal was anderes bewirkt, glaube ich, bei euch. Ne? Und es war ja auch mit einem Anlass, deine Facharbeit darüber zu schreiben, ne?
Ja, stimmt, in der Schule schon habe ich meine Facharbeit darüber geschrieben, über das neue Medikament, was zu der Zeit rauskam, was der Jay auch bekommen hat.
Das Imidazolam.
Ja, genau.
Sie hat eine Arbeit darüber geschrieben und ich muss sagen, das kam gerade neu raus und da hat sie eine Facharbeit und hat auch echt geglänzt, muss man sagen.
Das war gut.
Das war wirklich sehr, sehr gut und glaube ich, zeigt auch so ein bisschen deinen weiteren Werdegang. So ein bisschen, ne? Angefangen Medizin zu studieren.
Das war ja schon so ein bisschen Prägung in die Richtung Interesse aufgrund meines Bruders, dann Frau Dr. Halli mir immer dabei, das war ja auch schon irgendwie auch Vorbild natürlich und immer zu sehen, gut, das klappt alles gut und das ist so eine Unterstützung, keiner hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie nicht gut begleitet gefühlt mit der Erkrankung, was man ja von anderen da teilweise doch schon anders mitbekommen hat, aus anderen Ländern, anderen Städten, deswegen, ja, das war so ein bisschen Inspiration.
Ja, und jetzt ist ja noch was Zweites dazugekommen, das heißt, jetzt spritzt du dich auch selbst.
Ja. Genau.
Ja, als Konduktorin, was ja zunächst vor einigen Jahren ungewöhnlich war. Du hast es eben schon angesprochen, die Nomenklatur hat sich geändert, die Therapie hat sich geändert, die Aufmerksamkeit hat sich geändert.
Ja, weil wir bisher es immer so in der Definition, wenn du jetzt einfach mal vor 20, 30 Jahren sagst, sie sind Trägerin, sie tragen die Erkrankung aus, haben aber selber nichts. Und so merkst du auch, wenn du in Krankenhäusern reinkommst und du erzählst jemand, du bist Trägerin der Hämophilie, dann haben sie ja nichts. Und dann wird das gleich abgespeichert als, das ist noch wirklich die alte Nomenklatur und auch in den Köpfen wirklich so eingraviert, dass Trägerin der Hämophilie eben tatsächlich ja nichts haben. Mhm. Und es ist tatsächlich auch in den meisten Fällen so. Da muss man wieder ein Aber einfügen. Wir stellen aber, glaube ich, auch nicht die richtigen Fragen und wir wissen sehr wenig über Konduktorin tatsächlich und das ist auch mit einem Anlass, warum wir diesen Fragebogen mittlerweile entwickeln wollen und da bist du ganz tatkräftig dabei, das auch mit in die Hand zu nehmen und ich glaube, das ist auch mit einem Anlass, weil du gesagt hast, Mensch, Trägerin der Hämophilie sind nicht nur Trägerin und du hast das bei dir selber festgestellt, dass das eben nicht so ist und erzähl doch mal, was deine Erfahrungen sind. Ich meine, du hast deinen Bruder erlebt, wie war es denn bei dir?
Also bei mir war das ja erst gar nicht so ein Thema, außer dass wir halt geguckt haben, ob ich auch Konduktorin bin, als wir die Diagnose meines Bruders bekommen haben. Aber dann war das so, ja, also für uns auch in der Familie abgeschlossen. Und dann hatte ich das erste Ereignis in der Schule beim Schulsport, als ich beim Volleyballspielen auf einmal ganz dicke und blaue Handgelenke hatte. Und daraufhin wurde ich aber hier in der Praxis dann auch direkt behandelt und betreut. Aber danach hatte ich halt eigentlich nicht mehr wirklich behandlungsbedürftige Symptome. Das war eine ganze Zeit lang sehr gut. Und dann mit Ausbruch meiner Rheumaerkrankung ist das alles so ein bisschen den Berg runtergegangen. Also von da an hatte ich ständig wirklich doll Einblutung am ganzen Körper, nachts Nasenbluten und ja, Mundschleimhautbluten, alles Mögliche. Sodass wir dann immer angefangen haben, wenn irgendwas passiert ist, Faktor zu spritzen. Und das sich aber irgendwann so gehäuft hat, mit auch ein bisschen blöderen Vorfällen, Blutungsereignissen, dass wir dann in die Prophylaxe übergegangen sind, was schon eine große Umstellung war, also für mich selbst, aber auch innerhalb der Familie, weil mein Bruder ja mittlerweile sehr gut eingestellt ist und ja das teilweise auch irgendwie gar nicht mehr kannte, dass man ohne Prophylaxe mit wenig Faktor dann doch so Blutungsereignisse haben kann, teilweise so übersät von Hämatomen ist. Ja, und das erstmal eine Weile gedauert hat, bis man das so realisiert hat.
Wann wurde diese Rheumaerkrankung bei dir diagnostiziert?
2020.
Und da hat es dann auch zeitgleich begonnen mit der Zunahme der Blutungen?
Ja, relativ zeitgleich.
Das heißt, da scheint ja dann doch ein immunmodulierender oder inhibierender, also hemmender Effekt zu sein. Ne?
Das heißt, auch da gibt es eben Dinge, vielleicht gibt es da auch möglicherweise einen guten Zusammenhang für Konduktoren, die Symptome haben, weniger Symptome haben, dass da noch irgendetwas Immunologisches nochmal mitschlummert. Aber das gilt es herauszubekommen. Das wissen wir ja wirklich nicht. Aber es gibt eine Tendenz tatsächlich bei Frauen, die noch irgendetwas anderes haben, zusätzlich zu der Konduktorenschaft, dass sie möglicherweise mehr Blutungssymptome haben. Wir wissen es aber nicht.
Ja. Und rückblickend jetzt vor 2020, hast du jetzt vielleicht rückblickend diese Erkrankung gespürt oder nicht?
Nicht so wirklich. Ich habe aber, glaube ich, auch nicht so sehr darauf geachtet. Also als dieser Vorfall war in der Schule mit den Handgelenken, das war ja auch viel, viel früher.
Ja.
Da war das für mich erst auch gar nicht ersichtlich, warum ich denn jetzt Frau Dr. Halim in die Praxis muss dafür, als meine Mama meinte, geh mal schnell rüber. Das war so, ja, mein Bruder hat das ja, aber ich ja nicht. Und wofür muss ich denn jetzt da hingehen? Und ja, also man hat es irgendwie innerlich, körperlich schon gemerkt. Also das Gefühl, was man jetzt teilweise auch hat, also ich finde, man spürt das ja irgendwie, wenn man sich stößt. Und das ist so ein innerliches Gefühl, das habe ich auch schon vorher gehabt, aber irgendwie nicht so ausgeprägt. Aber vielleicht halt auch einfach nicht drauf geachtet. Das vermute ich halt eher.
Aber die Frage, die ich mir jetzt hier stelle, liegt es nicht an unserer Aufklärung? Das heißt, liegt es nicht daran, sie hat ja schon ein paar Symptome gehabt, bevor die Rheumaerkrankung ausgebrochen ist. Liegt es nicht an uns? Klar, wir wollen Patienten nicht krank machen, aber liegt es nicht auch an uns, wie wir Konduktoren definieren und was ist wichtig und was ist nicht wichtig und was haben wir zu erfragen und was müssen wir fragen, was ist relevant und was ist nicht relevant? Ich glaube, das sind die nächsten Jahre, die wir tatsächlich, haben wir noch eine Menge vor.
Ja, was wäre denn aus deiner Sicht relevant? Welche Frage?
Genau. Ich finde, glaube ich, am relevantesten, ja, vielleicht zu gucken, wie der Allgemeinzustand ist. Also die Gelenke zum Beispiel auch frühzeitig zu untersuchen und zu schauen oder die Patienten irgendwie zu fragen, was von den Blutungsereignissen, die man hat, vielleicht normal ist, vielleicht auch normal ist für eine Konduktorin und welche vielleicht darüber hinausgehen, weil das finde ich auch selbst schwierig irgendwie einzuschätzen, das fand ich auch am Anfang, weil man ja weiß, dass man als Konduktorin vielleicht öfter Hämatome bekommt oder ein bisschen stärker seine Periode hat, aber da irgendwie zu unterscheiden, was ist noch in dem Rahmen und was ist schon deutlich mehr als in Anführungsstrichen nur das, finde ich ein bisschen schwierig und vielleicht wäre das so ein Ansatz, dass man das gemeinsam herausfinden kann.
Ja. Jetzt habt ihr euch ja gemeinsam entschieden, regelmäßig zu substituieren.
Ja, wir haben am Anfang deutlich weniger gespritzt, also du hast weniger gespritzt und haben uns auch deutlich dafür entschieden zu sagen, wir spritzen weniger, wir fangen erst einmal ganz langsam an zu schauen, ob da die Dosierung auch ausreicht und man festgestellt, dass die Dosierung eben nicht ausreicht, dann haben wir versucht, erstmal die akuten Situationen mit einer täglichen Gabe zu beherrschen. Und dann sind wir dazu übergegangen, jeden zweiten Tag tatsächlich zu spritzen und sind dann jetzt in einen Modus reingekommen, wo wir sagen, das ist eigentlich die richtige Dosierung für dich und da siehst du auch, dass du keinerlei Beschwerden, keinerlei Blutungen und ja, dass sie nochmal add-on extra spritzen muss. Denn am Ende des Tages hat sie mit den immer nur der Bedarfstherapie deutlich mehr gespritzt als jetzt mit der Prophylaxe, muss man ehrlich gesagt. So kennen wir es ja auch von unseren hämophilen Patienten. Die Bedarfstherapie bedarf eine viel höhere Dosierung als die normale Prophylaxe. Und da geht es dir jetzt darunter, glaube ich, ganz gut.
Ja, viel besser.
Ja, was ist besser? Also wie Susanne sagte schon, du hast keine Beschwerden, aber was spürst du jetzt unter der Therapie?
Also ich hatte ja auch deutliche Probleme beim Sport mit den Gelenken und dann ja oft auch mal irgendwie so ein bisschen Flüssigkeit im Knie oder so danach. Das war ja immer wieder ein Problem. Und also das ist schwierig, das zu beschreiben, aber es fühlt sich einfach anders an. Also angenehmer und sicherer ist vielleicht auch so ein bisschen Psyche mittlerweile, das weiß ich nicht. Aber es fühlt sich halt wirklich viel, viel besser an. Und es ist auch im Alltag weniger Stress, weil als wir on demand gespritzt haben, da war es immer so ein Abfang von allem, was so gekommen ist. Und immer wieder Tag für Tag gucken, ist es jetzt besser, ist es nicht besser, wie spritzen wir weiter. Und jetzt ist es einfach kaum mehr Thema im Alltag. Es läuft einfach.
Gut.
Ja. Warst du schon im Ausland gewesen mit den Spritzen?
Ja. es war tatsächlich weniger ein Problem als in so Institutionen wie der Universität. Da ist es ein deutlich größeres Problem.
Ja.
Ja. Aber im Ausland oder beim Verreisen war es jetzt bis jetzt kein Problem.
Mhm. Welchen Sport machst du?
Ich habe ja Hockey gespielt, aber das mache ich nicht mehr. Und ja, jetzt habe ich mit meinen Freundinnen ja trainiert, weil wir nächstes Jahr den Triathlon laufen wollten. Mhm. Ja, da wurde mir jetzt durch die Situation mit dem Knie, aber wahrscheinlich rheumabedingt, so ein kleiner Strich durch die Rechnung gezogen. Aber das machen wir gerade noch so. Laufen, ein bisschen Krafttraining.
Ja. Ja. Aber den Triathlon hast du jetzt noch nicht aufgegeben?
Nee, nur gerade pausiert.
Ja, okay, sehr gut.
Na gut, während des Staatsexamen jetzt.
Auch, ja.
Also ich meine, das ist ja nicht nur...
Aber auch dafür braucht man einen Ausgleich.
Oder? Ja, das stimmt.
Du musst deinen Sport machen, um dann wieder vom Kopf her klar zu sein.
Guter Ansatz.
Das stimmt. Ja. Also insofern, mal eine ganz andere Frage. Hat dich dein Bruder schon mal gespritzt?
Nee, ich habe ihn mal gefragt, ob er möchte, aber er hat sich nicht getraut. Weil er meinte, meine Venen sehen ja ganz anders aus als eine.
Ja, wahrscheinlich muss er noch ein bisschen älter werden und dann kriegt er auch mal.
Ja, genau. Er macht das sehr gut.
Ja.
Ja.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dich geöffnet hast, dass wir da so ein bisschen Einblick nehmen durften. Wir haben eine zweite Geschichte gehört, die wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Und haben auch wieder gehört, dass die Familie eine ganz große Rolle spielt, um diese Situation zu bewältigen.
Dankeschön für das Gespräch.
Danke, du.
Gerne. Vielen Dank. Danke dir, Susanne.
Danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.